schwarzer Humor, Provokation und für immer im Gedächtnis bleiben. Das kann Martin Fromme. Er ist ein alter Bühnenhase, sagt man das so, und ist einfach hochsympathisch. Das ist ein Typ, mit dem man sich bis zum Morgen an der Theke verquatscht und die Zeit vergisst, weil er so viel zu erzählen hat, so viel erlebt, Skurriles, Witziges und auch Absurdes. Denn wer wurde schon von Nazis nach der Show verfolgt und musste wie bei Manta Manta davondüsen? Welcher Mensch mit einer Hand weniger demonstrierte, wie es wäre, wenn er Jesus wäre und an das Kreuz genagelt werden müsste? Also, hier kommt ein Gespräch von der digitalen Frühstückstheke mit viel Humor, viel Staunen und einfach nur Spaß. Viel Freude und Schmunzler mit uns. Bis dann. Hallo Martin, jetzt müssen wir einmal kurz so tun, als würden wir uns jetzt erst sehen.
Hallo Anastasia, Mensch, wir haben uns ja schon lange nicht mehr.
Ja, hi. Schön, dass du heute Morgen Zeit hast. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, wer macht Termine im Winter um 9:30? Das ist viel zu früh.
Ja, so 9:30 Uhr, also ich stehe also relativ früh immer auf. Also eigentlich so 7:30 Uhr ist eigentlich bei mir so irgendwie Ziehung. Und ja, dann ganz normal erstmal frühstücken, ein bisschen Zeitung lesen und dann eigentlich frisch ans Werk. Also versuchen, irgendetwas kreativ zu machen, wenn das geht.
Ah, echt? Du bist ja ganz schön fleißig, hör mal.
Und ja, das ist so Humorarbeiter so ein bisschen, ne, irgendwie. Also man muss immer so gucken, was passiert im Kopf und ja, passiert da überhaupt was?
Und, manchmal passiert da nichts. Also ich kenne das, man sitzt am Rechner und denkt, piep, da ist gar nichts.
Ja, passiert. Ich denke, irgendwie ist ja bei jedem so. Ne? Irgendwie ist ja bei allen kreativen Leuten hast du halt Löcher, die da sind. Und du hast natürlich dann auch Zeiten, wo du auf einmal abgehst ohne Ende, wo es auf einmal sprudelt, wo du denkst irgendwie, wow, was ist denn jetzt los? Ne?
Ja, woran liegt das? Was meinst du?
Keine Ahnung, irgendwie an der Lust auch, glaube ich, an der Lust, kreativ zu sein. Ich glaube auch an äußeren Einflüssen, die man dann vielleicht bekommt, wenn man irgendwie eine schöne Umgebung hat, vielleicht funktioniert es da besser. Das ist natürlich hier in Wanne-Eickel, wo ich wohne, natürlich ein bisschen schwieriger als in Hamburg.
Ne? Sag mal, wo wohnst du eigentlich und wer bist du eigentlich? Also man kennt dich ja irgendwie. Aber ja. ich hab ein bisschen recherchiert und gar nicht so viel gefunden im Sinne an so Details zu deiner Person. Also über deine Arbeit, zu deiner Arbeit auf jeden Fall ganz viel. Aber wer ist Martin?
Ja, da ist ja auch nicht viel. Ne?
Also bitte.
Beruflich irgendwie ist natürlich total viel. Aber privat, also ich wohne im Ruhrgebiet, also nennt sich Wanne-Eickel, dieser Ort. Also das ist ja schon mal so eine Vorstellung von Guantanamo hatte. Irgendwie, der kann sich irgendwie in Wanne-Eickel ganz gut, da kann sich da ganz gut einfühlen. Und ja, ich lebe da eigentlich, ja, seit ich geboren bin. Und ja, bin verheiratet und ja, bin sehr glücklich, also in dieser schönen Beziehung schon seit langen Jahren.
Ja, das ist schön. Hör mal, das können sehr wenige Menschen von sich behaupten, ernsthaft.
Ja, also ich sehe das auch als mein großes Glück an. Ne? Also das ist eine absolute, das ist mein Lottogewinn, den ich hatte oder habe. Und meine Arbeit natürlich auch, die ich mache. Irgendwie, das sind so meine zwei super Highlights, die ich habe.
Ja, was ist deine Arbeit genau? Wie würdest du sie beschreiben? Was machst du eigentlich? Ich erinnere mich ja, wie wir zusammen einmal auf der Bühne saßen mit ungefähr so 10 oder 12 anderen Leuten und eigentlich haben wir den ganzen Laden unterhalten. Das fand ich sehr, sehr witzig damals. Also ja, das war so unsere erste Begegnung, ne?
Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern und ja, also du bist natürlich eine ja, ich sag mal, eine eine Rampensau auf jeden Fall, würde ich mal so, nö, also du hast es auf jeden Fall drin, ne? Irgendwie, du hast es irgendwie im Blut, vorne zu stehen.
Ja, das stimmt, ein bisschen, ja.
Bei mir hat sich das halt entwickelt, ne? Also ich habe irgendwie 1986 angefangen, Comedy zu machen und das musste sich natürlich auch alles entwickeln, die gesamte Bühnenarbeit und wie man halt so ein Standing auf der Bühne entwickelt für sich selbst. Und das hat sich dann, über die Jahre hat sich das sehr gut entwickelt. Und jetzt bin ich ja seit 28 Jahren, habe ich das im Duo gemacht, also bis 2013, 14 ungefähr. Und dann habe ich ja 2013, 14 mit meiner Solo-Geschichte angefangen und bin jetzt nur noch solo unterwegs. Mhm. Und das ist halt ziemlich derbe, ziemlich schwarze, sehr skurrile Comedy, die ich mache. Vorher 28 Jahre halt im Duo. Das, wer sich so Monty Python, wer sich da sowas vorstellen kann, drunter. Mr. Bean, also schwarzer, englischer, sehr abgefahrener, sehr skurriler Humor. Das auch relativ wenig mit der Thematik Behinderung zu tun hatte. Also wir haben irgendwie auf der Bühne haben wir 2-3 Gags über die Behinderung gemacht. Und dann wollten die Leute immer mehr, aber das war halt nicht unsere Humorschiene, die wir gefahren sind damals. Und das hat mich auch damals überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und ja, 2013 oder 2012 habe ich ein Buch geschrieben. Und aus diesem Buch heraus hat sich ein Soloprogramm entwickelt. Und ja, jetzt habe ich mich eigentlich auf diese Thematik komplett spezialisiert. Behinderung und Humor. Und ja, habe da zurzeit noch relativ viel Spaß dran. Also ich glaube, dass das noch weitergeht, ein paar Jahre, so 2, 3, 4 und dann weiß ich nicht, wo es mich hintreibt, also wo meine Humorebene mich halt hintreibt, da geht's hin.
Ja, weißt du, was das Gute ist? Du bist ja mehr als nur, sage ich mal, behindert. Deswegen kann der Humor auch in so viele verschiedene Sparten gehen, weil, weißt du, keine Ahnung, was in ein paar Jahren passiert. Vielleicht hast du dann, jetzt fällt mir auch nichts ein, keine Ahnung.
Einen zweiten Arm.
Oder du bist dann alt. Und dann kannst du Witze über das Alter machen. Keine Ahnung. Ne? Also,
ja, das kommt natürlich auch schon an, klar.
Glaubst du, man kann, ich nenne es mal Behindertenwitze, machen, wenn man sich nicht als Behinderter selber identifiziert? Weil ich persönlich, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen meine letzten Jahre mitbekommen hast, ich habe mich ja total zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, weil ich eben mein altes Thema, Behinderung mit Weiblichkeit, bla bla bla, Behinderung, konnte ich irgendwann selber nicht mehr hören. Das war für mich so, oh Gott, jetzt soll ich schon wieder was erzählen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ne? Und dann habe ich wirklich gedacht, nee, Moment, das ist einfach nicht mein Weg. Ich kann, ich will was anderes, ich kann auch was anderes. Und da hatte ich das, weil ich mich damals zu sehr mit dieser, ja, mit dieser Schablone behinderte, attraktive Frau identifiziert habe auch. Und da rauszukommen war schwierig. Jetzt aber wiederum merke ich, habe ich weniger ein Problem darüber zu sprechen, weil ich mich gar nicht mehr als solche sehe, als nur solche, weißt du? Mhm. Also meine Frage ist, glaubst du, du kannst über dieses Thema besonders gut humorvoll sprechen, weil du dich gar nicht als Behinderter siehst?
Absolut, ja. Also bei mir ist es ja sowieso, also mir fehlt ja der linke Unterarm und das ist ja, ja, eigentlich ist es eine Luxusbehinderung, die ich habe. Ne? Also wenn behindert, also, dann bitte irgendwie.
wenn man jetzt streiten würde, wer einen Pokal bekäme, dann wäre es eher ich.
Wieso?
Naja, ich bin schon behinderter als du.
Ja, das stimmt. Also da ist auf jeden Fall. Du wärst auf jeden Fall auf dem Treppchen, wärst du, ja, würde ich mal sagen, ganz klar. Ja, und das ist natürlich auch immer Ansichtssache, ne? Irgendwie, also mit der Luxusbehinderung zum Beispiel. Ich bin vor kurzem, bin ich mal vor relativ vielen Leuten aufgetreten, die blind sind. Und dann kamen die natürlich irgendwie nach dem Auftritt und haben gesagt, wow, das ist aber auch irgendwie scheiße, irgendwie nur einen halben Arm zu haben. Und ich gesagt, ja, Leute, ihr seid blind irgendwie, das ist ja wohl viel krasser. Und dann haben die gesagt, nee, im Leben überhaupt nicht, also würde ich überhaupt nicht tauschen wollen. Also zwei Arme muss man haben, blind zu sein ist gar nicht schlimm. Aber ich glaube, ich kann natürlich sehr authentisch darüber reden und ich habe dann natürlich auch einen Abstand. Ne? Irgendwie also, mein ganzes Leben habe ich mich ja auch nicht irgendwie so behindert gefühlt. Ne? Also ich bin irgendwie ins Leben gekommen halt mit einer Behinderung, aber gefühlt habe ich mich eigentlich 99% eigentlich nie als behindert.
Wurdest du früher gehänselt oder so?
Nee.
Nicht mal das?
Ein bisschen halt. Und dem habe ich mich halt sehr offensiv gegenübergestellt. Ne? Mhm. Also das waren Anfänge, dass man versucht hat, irgendwie so ein bisschen zu hänseln und gesagt hat, ah, du mit deinem halben Arm, du kannst ja sowieso nichts. Irgendwie, was soll das irgendwie? Und du bist nicht vollwertig. Ja, und dann habe ich den Leuten einfach gesagt, okay, dann machen wir es doch einfach mal so. Nimm du mal irgendwie deine rechte Hand oder deine linke Hand, ist vollkommen egal. Und schlag mir mal voll in den Bauch oder schlag mir voll auf den Arm. Und dann mache ich das mit meinem linken Arm, ne? Also mit dem Stumpf. Und da haben die sich natürlich erstmal kaputt gelacht und haben natürlich volle Kanne irgendwie meinetwegen auf meinen Arm geschlagen. Ja, und dann habe ich halt meinen Unterarm genommen und da ist ja ein relativ harter Knochen unten. Und habe dann zugeschlagen und dann war die Sache eigentlich auch schon gegessen. Nee, das war irgendwie interessant für die Leute meistens. Und die haben dann gefragt, was ist das denn irgendwie? Kann ich das mal irgendwie anfassen oder so? Irgendwie ist das irgendwie... ja, und dann hat man sich halt so ein paar Minuten drüber unterhalten oder vielleicht auch nur 2 Minuten. Und dann war es interessant und dann war es aber auch schon abgegessen als Thema. Ja, dann wird der Fußball irgendwie reingeworfen und dann hat man irgendwie Fußball gespielt. Ne? Und es war kein so großes Thema, aber Glück vielleicht auch dadurch, dass ich irgendwie gute Freunde hatte und da natürlich irgendwie auch unglaublich viel Rückhalt hatte. Und also ich kann nicht sagen, dass ich große Schwierigkeiten hatte im privaten Bereich, ne? Mit meiner Behinderung.
Ja, es müssen halt verschiedene Faktoren, glaube ich, dazukommen, dass man sich auch nicht behindert fühlt, ne? Also, oder dass man einfach so eine Entwicklung macht, als hätte man, also, weißt du, weshalb du sagtest eben Luxusbehinderung und einerseits hast du auf jeden Fall recht und es ist klar, weißt du, jemand wie ich, der sich kaum bewegen kann, der hat schon ein bisschen mehr, sage ich mal, zu organisieren. Ich habe einfach nur mehr zu organisieren. Aber ich erinnere mich an einen Mann, den ich mal kennengelernt habe. Und der hatte einen Unfall und ihm ist der Fuß abgegangen. Also
abhanden gekommen.
Abhanden. Genau. Oh Gott, oh, die Leute schreiben mir bestimmt in E-Mails, dass ich so gemein bin. Ja, also ihm, der Fuß war ab, so.
Ja.
Und er hatte aber, ihm ging es echt scheiße. Also es ging ihm wirklich nicht gut. Und also dann hat er sich bei mir ausgeweint. Und ich habe da wirklich gesessen und habe gesagt, du, ganz ehrlich, Otto Bock hat aber echt gute Prothesen. Und deshalb war es für mich so schwierig, das wirklich nachzuvollziehen, weil ich dachte, ey, dann hast du einen Fuß weniger, wo du da Zehennägel schneiden musst. Sowas habe ich dann immer versucht, ne? Aber das kam natürlich nicht an. Und deshalb ist, glaube ich, es gibt Menschen mit heftigen Behinderungen, die glücklich sind, und es gibt Menschen mit kleinen Behinderungen, die unglücklich sind.
Ja, es gibt auch Menschen, die keine Behinderung haben und ja, unglücklich sind.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh Gott, ja. Ja, also über die wollen wir gar nicht erst anfangen.
Ja, das ist einfach eine Ebene. Also das ist halt was wir haben, ist halt ein körperliches, ja, ein Merkmal, was irgendwie dazugekommen ist. Ne? Aber ich sage ja immer, irgendwie, man muss es tragen können. Ne? Irgendwie einige haben halt ein ein Hutgesicht, können einen Hut ganz gut tragen und irgendwie, ich kann irgendwie, glaube ich, einen linken Unterarm entbehren. Vielleicht ist das irgendwie so ein Standpunkt, den man sich halt aneignen muss.
Ja, ich meine, wenn uns ein Unfall passiert, man kann uns auch schnell wieder identifizieren, ne?
Ja, also ein Unfall ist natürlich irgendwie so eine andere Geschichte. Da musst du erstmal natürlich klarkommen, wenn du deine Behinderung erwirbst in deinem Leben, ja. Ist es natürlich schon eine schwierigere Situation, wenn du vorher irgendwie was ein aktiver Mensch gewesen bist und auf einmal verlierst du deinen Fuß, dann ist natürlich erstmal ein großes Loch da und entweder du packst das oder du packst das nicht, ne? Aber du hast ja gar keine Möglichkeit, du musst es ja packen irgendwie. Das Leben muss ja weitergehen. Also das heißt ja jetzt nicht aufgeben und depressiv werden, sondern einfach die Missstände, die sich halt im Leben immer bieten, also irgendwie ja nicht nur uns, sondern irgendwie die einfach anzunehmen und zu sagen, ja, muss ja irgendwie vorwärts gehen, also weitermachen. Siehst du ja irgendwie, also es ist ja, muss ja jeder machen.
Irgendwie. Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, man kann auch depressiv oder man kann auch traurig leben. Ist auch ein Lebensmodell, weißt du?
Ja, kann man.
Ja,
ist aber schwierig.
Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also ich habe mich immer, in meinem Leben sehne ich mich halt immer nach dem Lachen und nach guter Laune und nach Leichtigkeit. Ne? Das mag ich sehr. Und es gibt natürlich auch Momente, wo man halt in schwierige Situationen kommt und da durch muss. Aber ich glaube, Humor und ein Lachen und eine positive Lebenseinstellung hilft einem da sehr.
Ja, wo findest du Inspiration? Also du wachst morgens auf und sitzt dann am Tisch, schreibst wahrscheinlich ja Gags, oder? Sagt man dazu Gags?
Ja, also ich habe so eine Gag-Kiste, ne? Und da schmeiße ich immer Sachen rein und ich habe ja mein Smartphone da. Texte ich mir dann immer irgendwie, wenn ich unterwegs bin, texte ich mir dann mein Smartphone dann ein bisschen zu. Blöd ist, dass man das dann irgendwie alles abschreiben muss.
Ja.
Das ist grausam, wenn du auf einmal 50 Ideen da gespeichert hast und natürlich zu faul warst, sie zwischendurch mal irgendwie zu formulieren und in dein Ideenbuch oder in deinem Computer abzutippen. Ja, und irgendwann ist halt Ziehung. Ne? Irgendwann sagst du dir halt, jetzt muss ein neues Programm her und jetzt musst du arbeiten. Du musst dich da dran geben und aus diesem Sammelsurium, was du da an schlechten Ideen hast und hoffentlich auch an guten Ideen hast, musst du dann natürlich, ja, musst du zusammenziehen und einfach zu einem Programm machen. Und bei mir ist es halt so, ich arbeite ja auf der Bühne, arbeite ich ja halt im Stand-up-Bereich. Ich mache halt viele Stand-up-Teile in meinen Programmen. Ich lese vor in meinen Programmen. Ich zeige Filme, was ganz wichtig ist. Mhm. Und ich zeige auch Fotos, was auch ganz wichtig ist, halt diese visuelle Schiene zu haben. Sonst funktioniert so ein Programm nicht. Und da man mir auch immer gesagt hat, dass ich sehr gut singe, habe ich natürlich auch den Gesang da reingebracht in diese gesamten Programme.
Und, ach, echt?
Das ist einfach eine super bunte Mischung, die auf der Bühne sehr gut funktioniert. Also die Leute haben schon relativ viel Spaß bei mir. Müssen natürlich auch etwas mit der Problematik, also mit der Problematik natürlich, nicht mit der Thematik, müssen sie natürlich irgendwie anfangen können, Behinderung, sonst sind sie ganz falsch da.
Ja, was sind das für Menschen, die dann zu dir kommen, also zu deinem Programm kommen?
Ja, erstens Leute, die sich für die Thematik interessieren, Behinderung und wie man das halt anders anpacken kann. Also Humor und Behinderung gibt es ja leider nicht viele Leute, die es europaweit machen.
Ja,
da Gott bin ich sei auch Dank. Der Erste.
Gott sei Dank, würde ich jetzt
ja sagen. Weiß ich nicht. Also mein Ziel ist es ja eigentlich, mich abzuschaffen. Also, dass das gar kein Thema mehr ist und dass die Leute irgendwann sagen, oh Gott, Behinderung und Humor, habe ich schon so viel von gehört. Irgendwie ist langweilig. ich hätte gerne was anderes. Aber ich glaube, das wird mich künstlerisch ja weiter beschäftigen, bis ich irgendwie so in die hohen 70er reingehe, glaube ich. Zu mir kommen Leute, die neugierig sind, die sich halt für dieses Thema interessieren. Zu mir kommen aber auch Leute, die gar nicht wissen, was ich mache. die das auch für ein Fake halten, also die gar nicht glauben, dass ich behindert bin. Ist mir auch schon, also in der Duo-Arbeit ist das sehr, sehr oft vorgekommen. Also da war ich natürlich auf den Plakaten drauf mit meiner Behinderung. Und zum Beispiel, wir hatten ein Plakat, da war ich als Jesus verkleidet und mein Kollege halt als Söldner, als Soldat. Und ich bin am Kreuz und der versucht mich gerade irgendwie an der linken Seite festzunageln. Und es geht natürlich nicht, weil da der Arm fehlt. Also ein absolutes Skandalplakat. Die Leute haben das natürlich auch sehr oft geklaut und haben es überall abgerissen. Und die Leute standen auch vor unseren Auftrittsorten und haben immer geschrien, irgendwie Jesus hatte nicht nur einen Arm, Jesus hatte zwei Arme, glaubt das nicht. Und sehr viele Leute haben es auch so wirklich nicht verstanden, ne, dass ich wirklich nur einen Arm habe und auf die Bühne gehe. Ne? Die wollten sich wirklich davon überzeugen, da ist wirklich jemand, der hat nur einen Arm und der ist auf der Bühne. Also eigentlich, es war sehr skurril, also es ist sehr, sehr, sehr abgefahren. Also
echt?
Verrückt. Ja, wer ist auf der Bühne? Ne? Irgendwie in den 80ern gewesen mit einer
Schießbahn. Ja, klar.
Ja. Es gibt niemanden. Also ich bin wirklich absoluter Pionier und das ist auch jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments.
Nee.
Das ist einfach, ich bin Pionier, also ich bin Erfinder dieser Art des inklusiven Humors. Das ist einfach so.
Das ist echt super.
Es ist natürlich irre irgendwie, also was da an Sachen passiert und was da auf der Bühne passiert ist und was da schon abgegangen ist, von verprügeln wollen, von umbringen wollen, von Nazis, von, also es ist halt alles passiert, was man sich eigentlich vorstellen kann, von ganz tiefen Dingen, von schrecklichen Dingen bis zu einer, weiß ich nicht, Euphorie von, weiß ich nicht, 2000 Leuten, die halt vor dir stehen und Standing Ovations machen.
Was waren so deine Top 3, die dir spontan einfallen, Sachen, die wirklich, wo du dachtest, das passiert jetzt echt nicht wirklich?
Ja, die Top 3.
Also, oder?
Also ich gehe einfach mal von der Worst Top 3 aus. Das ist ja immer am lustigsten.
Ja. Oder Top 5, wenn dir noch mehr einfällt.
Ja, da fallen mir ganz viele ein, aber irgendwie, ich nehme mal die Top 3 der Worst Top 3. Also da ist eine, gehen wir mal einfach irgendwie von Nazis aus, die irgendwie den Saal gestürmt haben und sich hinten aufgebaut haben und so ein bisschen laut störend unsere Veranstaltung eigentlich abbrechen wollten und auch sehr laut wurden und das Publikum war so ein bisschen sehr irritiert, ist natürlich dann auch so ein bisschen gegangen. Der Veranstalter ist auch so ein bisschen verschwunden und irgendwann saßen halt noch wenige Leute da und wir auf der Bühne.
Und die Nazis.
Und die Nazis halt hinten. Und ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich bin da natürlich reingegangen und hab die Leute dann versucht, lustig zu interviewen. Und das wurde so ein bisschen aggressiv dann, das hat man auch gemerkt. Und dann habe ich schon gedacht, ja gut, das kann natürlich schon mal in die Hose gehen. Und dann war irgendwann das Ende halt des Auftritts erreicht. Wir haben dann irgendwann gesagt, ja komm, irgendwie Schicht am Schacht hier, hören wir mal auf. Und dann waren wir halt fast nur noch alleine mit denen. Und wir hatten halt einen relativ großen Aufwand bei unseren Auftritten. Wir mussten halt immer ganz viele Requisiten schleppen. Und wir mussten unsere Anlage nach unten schleppen und riesige Boxen und sowas. Und wir waren halt nur zu zweit. Und unser Auto stand halt im Hof und wir mussten das halt beladen. Und wir wurden dann halt auch belagert, so ein bisschen, dieses Auto von den jungen, netten, feschen Braunhemden, die dann da rumgestanden haben. Und es musste immer einer halt am Auto bleiben, sonst hätten die uns das Auto komplett zerpflückt und die Sachen irgendwie natürlich auch rausgerissen. Irgendwann hatten wir es dann halt geschafft, waren halt drin im Auto und dann war es halt so, dass das der Auftrittsort hatte so ein Stahltor und das wollten die halt gerade zumachen, dass wir nicht rauskommen. Und dann hatte ich mir halt gedacht, ja gut, entweder Kickdown mit dem Auto, mit meinem Automatik und durch und das Auto kaputt oder irgendwie springen die vielleicht zur Seite. Und dann habe ich mich halt für den Kickdown entschieden und ja, dann waren halt links und rechts noch so circa 30 Zentimeter von diesem Stahltor und wir sind dann irgendwie durchgebrettert. Und wir sind heil geblieben, sogar das Auto ist heil geblieben.
Sag mal, und wann war das genau? Und wo?
Das war nach der Wende war es. Also wir sind halt sehr oft halt in den jungen Bundesländern, sofort 1990 sind wir getourt und es war großartig, also unsere beste Zeit. Also es war irre, also wir haben da Auftritte erlebt, die ja, die sprengen eigentlich alles. Ne? Die sprengen wirklich alles von Euphorie. Ne? Es ist, die Leute standen halt vor den Auftrittsorten. Wir konnten die A4, also immer eigentlich von oben bis unten, konnten wir die abfahren. Von Jena über Weimar, über, weiß ich, Eisenach, über alles, was da ist, halt Erfurt bis oben zur polnischen Grenze. Sind wir halt aufgetreten und die Leute standen halt bis, ja, bis dort hinaus, also 200 Meter vor unseren Auftrittsorten. Mhm. Und dann hat der Veranstalter immer gefragt irgendwie, weil wir ausverkauft waren natürlich an dem Abend, hat er sehr oft gefragt, dann hört mal, was macht ihr eigentlich morgen und was macht ihr übermorgen? Da haben wir gesagt, wissen wir eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann verkaufe ich sofort ab für die nächsten Tage. Und da haben wir so wirklich 10 fantastische Jahre gehabt. Also wirklich, muss man sagen, wo wir wirklich großes Kino hatten in den jungen Bundesländern. Und das war toll. Aber es gab natürlich auch solche Ausreißer, wie halt diese Nazi-Geschichte oder ein wunderbares Bockbierfest, wo wir halt aufgetreten sind, wo halt der Beginn des Bockbierfestes so gefeiert wurde von den Anwesenden, dass halt ein lebender Bock reingerollt wurde auf eine Art Rollbrett. Und der musste erst mal 2 Liter Bockbier trinken. Und dann fing dieses Fest eigentlich erst an. Und dann sind wir irgendwann aufgetreten. Und ja, die fanden das halt nicht so lustig, was wir gemacht haben. Und dann kann man sich das so ähnlich vorstellen wie bei den Blues Brothers. Wenn ihr den Film gesehen habt, irgendwie weiß, was ich meine. Diese schöne Szene. Und Käfig aber vor war, als die Gläser geflogen sind.
Ja, genau.
Und bei uns sind halt auch Gläser geflogen. Das war halt, ja, das sind so Dinge, was weiß ich, wenn Top 1 natürlich irgendwie ist auch noch eine schöne Geschichte. Mhm. Sind aufgetreten und sind, ja, wir haben so 1,5 Stunden gespielt und die Leute haben überhaupt nichts verstanden, also haben uns auch total gehasst. Und dann haben wir gesagt, am Ende unserer Show, so, das war's jetzt, das ist jetzt unsere Pause und wir kommen gleich wieder und spielen nochmal 1,5 Stunden für euch.
Aha.
Und dann kam halt der Veranstalter hinter den Vorhang zu uns und stand mit einem Messer halt vor uns und hat gesagt, wenn ihr jetzt noch weitermacht, dann steche ich euch ab. Das sind so die Top 3 der Worst-Geschichten. Aber es gibt
aber du erzählst das heute natürlich, weil das ja auch lange her ist, mit einer Ruhe und einem Lachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in dem Moment, wo es war, überhaupt nicht witzig war. Also ich kann mir beides vorstellen. Einerseits, dass du immer irgendwie dachtest, geil, das kann ich später erzählen. Aber in dem Moment denkt man doch schon erstmal, fuck.
Ja, absolut. Also da habe ich natürlich fuck gedacht. Irgendwie bei der Nazi-Geschichte ist mir natürlich auch der Arsch auf Grundeis gegangen.
Das glaube ich dir.
Ich gedacht habe, irgendwie machst du das jetzt irgendwie und gehst rein und vor allen Dingen irgendwie diese Sachen da reinzuschleppen und diese ganzen Leute um einen rum zu haben und eigentlich alleine zu sein.
Ja.
Das war schon ein sehr beklemmender Augenblick. Die Wurfgeschichte ist natürlich auch nicht schön, wenn du irgendwie da denkst, irgendwie, ja gut, kommen die jetzt rauf und wollen die ans Leder? Die Messergeschichte, die fand ich einfach nur lächerlich und wir haben ihn einfach auch nur ausgelacht und haben gesagt, er soll einfach jetzt irgendwie mal wieder nach vorne gehen und seine Gäste bedienen. Und das hat mich eigentlich überhaupt nicht gepackt. Aber es war halt so eine skurrile Situation, wenn jemand sich wirklich vollkommen aus der Hand gibt und auf einmal ja, mit dem Messer vor dir steht.
Aber sag mal, was war genau das Problem mit euch? Also nicht mit euch, sondern der anderen mit euch. War das nur die Behinderung, die Kleine?
Nein, oder? Überhaupt nicht.
Nee, ne?
Weil das, nein, es hatte gar nichts mit der Behinderung zu tun. Also es hatte eigentlich, wie gesagt, also diese, als wir im Duo gespielt haben, haben wir 5% der Witze über die Behinderung gemacht. Mhm. Wir haben halt einen sehr skurrilen Humor gehabt, sehr abgefahrenen, sehr, 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 ja, Humor, den man verstehen musste, auf den man sich halt einlassen musste. Ne? Also wir haben in unserer verrückten Zeit, also irgendwann wurden wir halt massenkompatibel in den späten 2000ern. Aber vorher war es schon eine sehr skurrile Geschichte. Wir haben halt Fleischanzüge getragen und haben Gedichte dazu rezitiert, haben uns auf, ja, haben in Bratpfannen, haben wir halt Lasso-Rennen gemacht durchs Publikum und haben sehr skurrile Situationen kreiert, in dem wir die Leute aufgefordert haben, gegeneinander zu kämpfen, und das war ein Happening. So irgendwie alle, wir haben halt so die Grenzen des Humors haben wir schon irgendwie ausgelotet. Das ja. Muss man sagen. Es gibt auch sehr viele Leute, die gesagt haben, alles, was wir irgendwie auf der Bühne gemacht haben, ihr habt einfach gezeigt, was möglich ist. Was ist auf der Bühne überhaupt möglich? Was kann man machen? Und das haben wir auch schon ausgereizt.
Gibt es heute vergleichbare?
Überhaupt nicht.
Nee, weil das würde man sich heute gar nicht mehr trauen, oder?
Nein, also das, was wir gemacht haben, ist eine eigene Kunstform, die wir da eigentlich gefunden haben. Und hat sich später ein bisschen gewandelt.
Genau, wieso hat sich das gewandelt? Wieso habt ihr damit aufgehört?
Also die Form hat sich geändert. Die Form hat sich geändert. Wir sind mehr sprachlich geworden später und sind weniger in die
Performance.
Genau, also früher war es so eine Art Performance. Also das war wirklich schon Comedy-Performance. Wir haben es auch nicht Kabarett genannt, sondern das... Ja. Hatte sich, also wir haben uns Dadarett hatte sich das eigentlich Dadarett gemacht. Und das war schon eine eigene Kunstform, die wir da hatten und wo wir halt mit Lebensmittel geworfen haben. Und also es war eine sehr skurrile Geschichte. Also alle wussten, wir hatten halt Säle, die ausverkauft waren und die Leute wussten immer, die erste Reihe ist reif. Das wussten die einfach. Und deswegen war die erste Reihe meistens leer und die haben hinten gestanden.
Sehr gut. Sag mal, wann hast du gemerkt, mit wie vielen Jahren oder in welchem Moment, ich will auf die Bühne, ich will verrückte Sachen
machen? Also eigentlich hatte sie das mit den Freunden entwickelt. Also wir waren so ein Freundeskreis von 5 engeren Freunden und irgendwann habe ich halt mit meinem Kollegen gedacht, wir müssen jetzt irgendwie was Bühnenmäßiges machen. Und dann haben wir halt mit anderen Leuten was zusammen gemacht. Also ein Eishockey-Musical war das. Das sollte dann irgendwie auf die Bühne. Und die Leute hatten aber Angst. Und dann haben wir eine Musikgruppe haben wir gegründet und auch mit einem Kollegen zusammen. Und das war ja auch eine sehr, sehr abgefahrene Musikgeschichte. Also mit sehr viel Verkleidung. Wer zum Beispiel in den frühen 80er Jahren, wer Der Plan kennt, Der Plan nennt sich das. Das war eine, ja, so Musik und Happening dazu. Und das hatten wir kreiert. Und dann hatte unser Kollege aber auch Schiss, auf die Bühne zu gehen. Und dann blieben irgendwann nur noch, ja, mein Freund und ich halt über. Und ja, und dann haben wir halt gedacht, wir müssen es machen. Und dann sind wir halt in unserer Stammkneipe, sind wir angefangen. Und die Leute waren begeistert. Wir haben uns auf Händen getragen nach diesem ersten Auftritt und wir waren ja danach angetrunken, ein bisschen viel.
Ja, wie alt warst du da?
Ich war 24, als ich das erste Mal so direkt auf der Bühne war. Ich hatte totalen Schiss, also totale Angst und ich habe gedacht, irgendwie ich krepiere. Aber die Welle der Begeisterung hat uns dann wirklich getragen. Und es war wirklich, also dieser erste Auftritt, den hat irgendwann jemand aufgezeichnet. Leider ist die Aufzeichnung verloren gegangen. Aber es muss irre gewesen sein. Und ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass es sehr, sehr irre war. Und ja, und dann ging es einfach immer weiter. Irgendwie die nächsten 10 Auftritte haben uns die Leute gehasst. Und dann haben wir uns einfach gedacht, ja, wir machen aber trotzdem weiter. Und dann schaukelte sie das alles so weiter hoch. Und irgendwann haben uns die Leute dann, war halt eine Geschichte, die sich halt weiter verbreitet hat.
Genau, ja, ja.
Es gab ja auch nicht so viel Angebot. Es gab, was weiß ich, im Ruhrgebiet gab es. Ja, es gab halt einige Leute, die halt schon dabei waren und was gemacht haben. Was weiß ich, Helge Schneider zum Beispiel. Ne? Irgendwie ist ja der einer der Götter der deutschen Humorszene. Und ja, mit dem sind wir halt früher auch öfter aufgetreten. Irgendwie Helge hat die zweite Hälfte gemacht und wir haben die erste Hälfte gemacht.
Echt, ne?
Und das war schon, ja, das war schon sehr skurril und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben halt immer experimentiert und es ging dann halt immer weiter und irgendwann haben wir halt auch unsere Säle gehabt, die wir gut ausverkauft gemacht haben. Und aber wir waren halt nicht immer so ein Mega-Seller. Ne? Also wir haben halt nicht die Tausender Säle voll gemacht, sondern bei uns war so um die, ja, also ich sag mal so, die 400er Säle waren bei uns dann immer gut gefüllt.
Ja, wahrscheinlich, weil ihr dafür auch zu, ich sag mal, zu speziell wart, ne?
Ja, absolut. Ne? Also irgendwie bei uns, die Leute hatten ja auch Angst. Ne? Irgendwie, die Leute hatten irgendwie sehr oft, kam natürlich auch immer die,
ganz die ehrlich, Antwort, warum. Ich kann mir das richtig gut, ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und ich weiß nicht, ob ich dann auch kommen würde, obwohl ich dann vielleicht insgeheim immer ein Fan wäre, aber ich würde, aber ich weiß, mein Gedanke war dann auch sofort, als du eben sagtest, dass die ersten Reihen immer frei waren, war mein Gedanke, scheiße, die Räuscheplätze sind aber auch immer in der ersten Reihe. Auf gar keinen Fall.
Ja, also sehr viele Leute haben das auch gesagt. Also wir würden sehr gerne wieder zu euch kommen, aber wir haben Angst zu kommen. Und ja, das war halt unser Ruf, den wir hatten. Und ja, den kriegten wir auch irgendwann nicht mehr los. Ne? Also irgendwie kriegten wir dann irgendwann, also das hat sich dann als Image gefestigt. Ne? Auch als wir dann Sachen gemacht haben, die anders waren und die ja mehr massenkompatibel waren, ne, wo sich jeder halt irgendwie wiedergefunden hat, die aber auch immer noch total skurril waren und total abgefahren und was weiß ich, mit riesigen Requisiten waren, wo wir irgendwie Moby Dick nachgestellt haben oder die Titanic nachgestellt haben oder Seeschlachten nach, also wir waren irgendwie immer maritim unterwegs, keine Ahnung warum, wir haben Flipper gemacht, wir haben Tarzan nachgedreht, wir haben Godzilla haben wir auf die Bühne gebracht, wir haben irgendwie ganz, ganz viele Dinge gebracht, die man so heute leider auf der Bühne nicht sieht, das ist Fakt.
Mhm. Hast du Vorbilder eigentlich oder hattest du mal welche?
Vorbilder kann man jetzt nicht sagen, also Leute, wo ich irgendwie immer gedacht habe, ich werde verrückt, wenn ich die sehe irgendwie. Also na klar, ich bin natürlich in den 70er Jahren aufgewachsen und Otto war natürlich immer für mich eine ganz große Kiste halt. Einmal im Jahr gab es eine Dreiviertelstunde in der ARD und oder ZDF, ich glaube aber ARD. Und das war für mich, da habe ich ein ganzes Jahr lang drauf gewartet irgendwie. Und dann kam die neue Otto-Show dreiviertel Stunde lang und ich habe da vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, irgendwie ich werde verrückt, ne? Irgendwie großartig. Ich war einfach infiziert. Auch Gerhard Polt, ne? Irgendwie ganz, ganz große Geschichte für mich irgendwie. Auch immer einmal im Jahr gab es da eine Sendung, fast wie er im richtigen Leben. Und Gerhard Polt ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Komiker für mich und ganz großer Kabarettist für mich. Und halt die ganzen Älteren. Die ganzen Älteren sind schon, was weiß ich, von Hildebrand über, ja, da gibt es halt ganz, ganz tolle Leute, Komiker und Entertainer halt.
Weißt du, von wem ich ganz wirklich ein Fan bin? Ich bewundere seine Kunst, ist Hagen Räther.
Ja, aber da muss man Zeit haben.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde aber, die Zeit vergeht so schnell, dass man sitzt da und denkt schon so, man merkt immer erst daran, wie spät es ist, wenn man auf die Toilette muss.
Richtig, ja.
Das
Nein, Hagen ist
war.
groß. Also ich finde Hagen Räther finde ich auch total klasse.
Ich mag den, weil der macht ja nichts. Der sitzt da nur mit seinem Klavier, mit den Bananen drauf. Er ist genau mein Humor. Also genau auch mein, wie soll ich sagen, mein Stil oder mein Wunsch, wenn ich selber auf die Bühne gehe, das lerne ich immer mehr. Ich bin ja nun nicht so witzig wie du oder Hagen.
Komm.
Ja, genau. Der Humor entwickelt sich noch. Aber was ich so geil finde, ist, dass es gar nicht so viel braucht. So, er sitzt da einfach nur und dann allein schon sein Blick so, oh Gott, ne? Und dann ist man gleich in seiner Welt. Und das finde ich, das fasziniert mich und er schafft es, dass ich die Zeit vergesse und in keiner Minute auf mein Handy gucke. Und das ist echt eine Kunst, dass ich nicht aufs Handy gucke. Ich gucke immer aufs Handy, wenn mir langweilig ist. So ansatzweise langweilig habe ich Twitter und Facebook offen. Das ist einfach so. Und da gucke ich 3, 4 Stunden nicht auf mein Handy. Nicht nach links und rechts, ich gucke ihn an. Und das fasziniert mich an mir selbst, weil er das hinbekommt.
Ja, was hast du denn jetzt in der kulturlosen Zeit gemacht? Dann hast du ja
Oh, ich
nicht
hab.
nur noch auf dein Handy geguckt.
Nein, da in der Zeit schreibe ich ja selber mein Buch. Ja, da gucke ich auch auf dem Bildschirm, aber anders.
Ja, worum geht es in deinem Buch? Kannst du das irgendwie schon erzählen?
Ja, bei mir geht es um meine eigenen Krisen. Ich bin ja so krisenerfahren, weißt du? Ich hatte ja mein ganzes Leben sozusagen eine Krise. Und darüber schreibe ich.
Mein
Darüber
ganzes Leben
schreibe
eine
ich.
Krise irgendwie ist auch nicht schlecht.
Ja, also, und inzwischen erkenne ich aber die Schönheit darin. Und das ist ein Buch, wo ich über meine eigenen Krisen erzähle, aber auch Menschen konkrete Tipps an die Hand gebe, die ich für mich gelernt habe, was einfach hilft.
Ja.
Das sind banale Sachen, wie in den Wald gehen und atmen, aber das muss man erstmal jemandem sagen, ernsthaft. Das ist, hört sich so bescheuert an, aber das musste ich auch hören, dass man zu mir sagte, atme mal bewusst. Da habe ich gemerkt, fuck, das hilft mir. Weißt du, aber das ist total krank, dass man das der heutigen Gesellschaft überhaupt sagen muss, atme mal. Oh, stimmt, ich habe vergessen zu atmen.
Die gucken ja nur noch aufs Handy.
Ja, eben. Ja, naja, das ist, ja, tatsächlich, das ist auch eine der Sachen. Handy weglegen. Und nicht gucken, was andere Menschen so machen. Sondern überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und nicht, was schreibt XY und der auf Twitter? Was interessieren mich die Leute? Ich kenne die gar nicht.
Ja.
Aber
Ja, es
trotzdem.
ist einfach ausblenden, ne? Irgendwie
Ja.
ausblenden, irgendwie diese große Kommunikationsfülle, die einen umgibt
Ja.
und in seine eigenen Ideen reingehen und in sich selber reinhorchen, was da kommt. Und ich glaube,
Ja.
dann kommt das ja zustande, was man eigentlich möchte.
Genau, und dann kann man das auch besser verpacken und dann verstehen die Leute auch, dann finden auch die richtigen Leute zu einem, die zu einem auch passen und dann ist man nicht so verstreut, ausgefranst, weißt du, wie ich meine? So, dass man ein bisschen da macht, ein bisschen da und so, aber keine Linie hat in der Persönlichkeit. Und das war bei mir oft so. Ich wollte immer allen gefallen, deswegen war ich auch immer in der Krise, weil ich nie verstanden habe, wer bin ich denn eigentlich? Was möchte ich hier eigentlich sagen? Und habe die ganze Zeit nur Dinge gesagt, die man von mir hören wollte. So über Behinderung, Behinderung, Behinderung. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, hallo. So,
Ja, das ist
das.
ja nicht dein Leben, ne? Irgendwie, also das
Nee,
ist ja
nicht.
wirklich, wie gesagt, das ist ja nur ein körperliches Merkmal. Und Behinderung ist halt so eine kleine Facette, also für eine größere Facette natürlich schon im Leben.
Ja.
Aber ja, aber es bestimmt einen oder sollte einen ja nicht bestimmen, ne? Das wäre dann, glaube ich, genau der falsche Weg. Und wenn man das erkannt hat, dann ist man ja auf dem richtigen Weg, ne? Irgendwie, wenn man diesen Panzer einfach, der einen umgeben hat, dann abschüttelt und wenn man dann sagt, irgendwie, das bin ich jetzt, ne? Und ich bin jetzt wie Phönix aus der Asche, so ein bisschen.
Ja, also ich empfinde das für mich selber tatsächlich so. Nur wenn ich das so formuliere, denken alle auch, oh ja, Phönix. Oh. Ja.
Aber es ist ja so, ne? Irgendwie, man muss ja sein Thema, sein Lebensthema muss man ja finden, ne? Und klar, wenn man dann irgendwie am Anfang denkt, Behinderung ist das Thema, ne? Irgendwie, da muss ich jetzt drüber reden und da werde ich immer gefordert und die behinderte Gemeinde möchte gerne salbungsvolle Worte irgendwie von mir hören, dass ich etwas darüber rede und sage. Nein, also das ist ja bei mir zum Beispiel auch nicht so. Also ich bin ja auch kein Aktivist.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Sieht dich die Community, ich nenne es mal so, die Community, dich als Aktivisten oder hassen dich eher die Leute, also die Behinderten?
Also ich denke, da ist schon so eine Zwitterstellung da, ne?
Das, genau, da.
Aktivist bin ich ja nicht, ne? Ein Aktivist, nee. der ich habe ja so ein Bild von einem Aktivisten, der muss natürlich mit Humor schon ein bisschen gespickt sein, sonst kann er seine Botschaften nicht gut vermitteln, aber er muss natürlich ernsthaft sein, sehr ernsthaft muss er natürlich sein und er muss pointiertes Faktenwissen muss er haben. Also er muss Gelehrter sein, er muss Experte sein und er muss schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Die habe ich natürlich auch. Ich weiß natürlich auch viel über dieses Thema, aber es ist nicht mein Thema. Es ist jetzt zurzeit mein Bühnenthema, aber das kann sich auch jederzeit wieder ändern.
Ne? Ja, und das finde ich toll, dass du die Freiheit in dir selbst behältst und sagst, ja, heute klappt das gut, aber es muss nicht so bleiben. Das finde ich echt, ja, das ist super.
Ja, wie gesagt, also ich habe ja meine Bühnenarbeit angefangen, indem ich halt ganz wenig über dieses Thema gesagt habe. Ne? Klar, irgendwie, ich habe so 2-3 Sketche habe ich darüber gemacht in meiner Duo-Zeit. Ich habe mich halt auf die Bühne gekniet und mein Kollege ist halt zu mir gekommen und hat einfach nur so an mir geruckelt und dann bin ich natürlich umgefallen. Und dann hat er nur zu dieser Szene gesagt, ja, ein Tisch sollte immer 4 gleich lange Beine haben. Sonst kann sowas passieren. Und dann ging es halt weiter mit anderen Sachen. Und das wurde halt peripher, wurde das immer so ein bisschen thematisiert. Aber Behinderung war ja nie das Thema auf der Bühne. Da beschäftige ich mich ja jetzt halt seit 2013 erst richtig mit. Aber ich kann mir das auch jederzeit, kann ich auch sagen, nee, fuck off. Thema Behinderung irgendwie interessiert mich nicht mehr. Ich mache jetzt was anderes, ne, auf der Bühne.
Sag mal, hast du aus der Community so böse Sachen gehört? Also so richtig ganz konkret?
Nein, eigentlich nicht. Also Leute, die mich sehen, also aus der Behinderten-Community, die lieben das, was ich mache. Die stehen da wirklich zu 100% hinter, wenn ich auf der Bühne bin und kommen auch danach und wollen eigentlich immer härtere Witze haben. Also ich mache ja schon ziemlich harte Witze drüber, aber die wollen eigentlich, dass es immer härter wird. Aber so große Unterstützung jetzt aus der Behindertengemeinde von Aktivisten oder von Leuten, die das ernsthaft, meinen, das ernsthaft zu betreiben, gibt es eigentlich nicht. Also das muss ich ganz klar sagen. Es
ja, verstehe.
Es gibt große Unterstützung der Politik. Es gibt nicht die große Unterstützung der Landesbehindertenbeauftragten. Es gibt nicht die große Unterstützung des Bundesbehindertenbeauftragten. Die sehen das einfach nicht. Die sehen einfach nicht, dass das, was ich mache, ist eine unglaublich wichtige Geschichte.
Oh.
Ich bin sichtbar, ich mache ein ganz anderes Bild von Behinderung auf der Bühne. Ich da dreht sich was ganz anderes im Kopf. Ne?
Also Martin, weißt du, da fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe vor ein paar Jahren eine Modenschau gemacht, ne? Und wo Frauen mit und ohne Behinderung die coolste Mode aus Hamburg gezeigt haben. Das war eine geile Veranstaltung mit rotem Teppich und Pipapo, ne? Also ich finde das ja auch geil, sowas. Da habe ich auch alles selber organisiert. Und guter Wein und schlechten Sekt, ne? So, also war echt Hammer. Bei der zwei, und ich weiß bis heute nicht, wie ich das alles organisiert bekam, weil es war so eine fucking harte Arbeit. So, bei der zweiten Runde dachte ich so, komm, noch eine Veranstaltung machst du. Und dann hörst du auf, das wusste ich schon. Und dann habe ich Gelder beantragt in Hamburg. Und dann hat mir ernsthaft, wirklich, pass auf, die Kulturbehörde Hamburg abgesagt mit der Begründung, sie erkennen nicht, was daran inklusiv ist.
Aha.
Mhm. Weißt du was? Und das war der Moment für mich. Ich habe das abgeheftet in meinen Ordner. Mhm. Und ich habe wirklich gesagt, leg mich alle am Arsch, ich mache das nicht mehr. Weil ich schon gemerkt habe, meine Ideen, also meine Sicht auf die Inklusion oder auf wie man es angehen sollte, das checkt die Masse nicht. Und da hatte ich schon keinen Bock mehr. Ich bin dann, nee.
Ja, verstehe ich. Es ist komplett verstaubt, ne? Da an den Hebeln sitzen leider Leute, die es manchmal nicht so richtig verstehen, ne? Die nicht ganz genau wissen, was eigentlich zu tun ist.
Ja.
Halt im politischen Bereich vielleicht selbst für sich, aber so wie man es richtig macht eigentlich. Aber man sieht ja einfach irgendwie auch den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft und warum soll die inklusive Kultur, so wie ich sie jetzt mache, warum soll die einen anderen Stellenwert haben?
Ja.
Daher ist es eigentlich schon, ja, Inklusion da eigentlich schon. Also Kultur irgendwie im Moment irgendwie fuck off. Irgendwie seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr und inklusive Kultur eigentlich auch, klar. Natürlich genau das gleiche Spiel.
Kennst du eigentlich Phasen des Tiefs in deinem Leben?
Phasen des Tiefs, also beruflich, sag ich mal, ja, klar, auf jeden Fall, wo es dann halt nicht so läuft, wo du halt denkst, irgendwie, wo auch wirtschaftliche Zwänge halt reinkommen, wo du halt denkst, irgendwie, ist das jetzt noch das Richtige?
Mhm.
Also jetzt im Moment natürlich, klar, irgendwie der Lockdown, irgendwie dieses Dreivierteljahr, wo du halt kaum Auftritte hast und wo du schon mit den Hufen scharst, endlich rauszukommen und das zu machen, wo du Spaß dran hast, wo du halt irgendwie auch so einen Lebensinhalt drin siehst. Das ist natürlich schon zur Zeit genommen und auch die Wertschätzung ist genommen, so ein bisschen der Lebensinhalt ist schon ein bisschen genommen. Aber ich habe natürlich Glück, dass ich meine Fernsehsendung habe, wo ich einmal im Monat halt nach Leipzig fahre und selbstbestimmt aufzeichne. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache und eine ganz tolle Arbeit. Und Auftritte werden auch wieder kommen, logisch.
Mhm.
Ist klar, die Tiefpunkte hast du natürlich auch, ne? Auch im beruflichen Bereich hast du natürlich die Tiefpunkte. Wenn du behindert bist, wenn wir bei dem Thema halt sind, Behinderung, sind wir ja öfter, muss dir klar sein, dass du die Karriereleiter halt nicht hochkommst. Also das muss dir einfach klar sein. Wenn du nicht so stark bist, du musst dir als Behinderter im Klaren sein, du wirst es nicht nach oben schaffen. Also ich mache seit 10 Jahren halt die Moderation von Selbstbestimmt. Und
stimmt, ja.
Da wurde mir irgendwie in dieser Zeit noch nie eine andere Moderation angeboten, obwohl alle immer sagen, Mensch, du machst es so toll, du machst es so wertschätzend, du machst es so locker, du machst es so leicht. Deine Art, das zu machen, ist so sympathisch, aber mir wurde in der Zeit natürlich noch nichts anderes angeboten, halt mal die M3-Talkshow vielleicht zu machen oder Markus Lanz zu beerben. Oder
hör mal, wenn du M3 machst, dann lädst du mich aber ein, ne?
Ja, du hast ja ein rotes Kleid, habe ich ja gelesen.
Ja.
Das du gekauft hast.
Genau, eben deshalb ja. Ich warte schon und warte, bis ich endlich in die Talkshows komme.
Ja, da warte ich auch drauf. Ne? Irgendwie, also da war ich, also ich war ja einmal bei, das war schon lange her, irgendwie, bei Kerner im zweiten, das war Hauptprogramm, aber ansonsten, ja, zum Erscheinen meines Buches. 2012 wurde ich so ein bisschen halt rumgereicht, aufs rote Sofa halt, im norddeutschen Rundfunk.
Ich liebe das, das ist meine Lieblingssendung. Welcher Moderator oder Moderatorin war da?
Bettina, sag ich schon,
die doof. Die Blonde, die Bettina?
Nee, die Bettina nicht, die andere.
Ah, die, ich vergesse auch immer ihren Namen.
Wisst ihr, das ist das Alter.
Ich weiß nur Bettina Hinnerk und die dritte vergesse ich immer.
Ja, tut mir auch leid irgendwie, aber es war toll. Das hat total Spaß gemacht. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Das hat wirklich Freude gemacht. Aber zum Beispiel das Buch ist ja auch so eine Geschichte. Als ich es rausgebracht habe, erstmal einen Verlag zu finden. Also es war so eine Zeit, wo ich irgendwie auf der Suche war. Unser Duo ging so langsam dem Ende, neigte sich dem Ende, das war klar. Und ich musste jetzt gucken, was mache ich eigentlich? Bleibe ich weiter auf der Bühne oder werde ich Pressesprecher von, der Aktion Mensch oder keine Ahnung, irgendwas anderes? Und da habe ich halt geschaut, was bietet sich an. Ich hatte lustige Geschichten geschrieben, die habe ich im Verlag angeboten. Der Verlag hat gesagt, Martin, ja, die Geschichten sind geil, die sind lustig, aber keiner kennt dich. Irgendwie. Von daher können wir es vergessen. Du musst ein Thema suchen. Und da ist halt dieses Thema Behinderung auch entstanden. Da habe ich gedacht, das einzige Thema, was ich euch anbieten kann, was wieder lustig wäre in dieser Beziehung, wäre Behinderung und Humor. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich 3 Geschichten geschrieben. Der Lektor fand das auch total super geil und hat gesagt, boah, das machen wir auf jeden Fall. Das ist ja unglaublich krass. Das hat ja noch niemand geschrieben so und ist dann zu seinem Vorgesetzten gegangen und der Vorgesetzte hat gesagt, immer spinnst du. Irgendwie machen wir überhaupt nicht. Also da wird überhaupt nichts veröffentlicht. Und dann hatte ich eine sehr rührige und tolle Agentin und die hat mir dann einen Buchvertrag vermittelt mit dem Malsen Verlag damals. Ja, dann ging das relativ zügig. Also es gab Phasen, in denen ich geschrieben habe wie verrückt und es gab Phasen, wo ich dann irgendwie, wo mir gar nichts eingefallen ist. Aber das Buch hatte sich dann innerhalb eines halben Jahres, habe ich das irgendwie zusammengekloppt. Lektor war auch sehr zufrieden und dann ist es rausgekommen und dann wollten die Leute und die Buchhändler wollten aber gar nichts mit dem Buch zu tun haben.
Ach, wieso?
Die haben also gesagt, irgendwie das wollen wir gar nicht haben. Humor und Behinderung irgendwie, da gibt es keine Erfahrungswerte. Ich möchte lieber 50.000 mal 50 Shades of Grey verkaufen, anstatt dieses Buch in meinen Laden zu nehmen. Und dann wurde halt so eine Presseagentin angestellt und die hat das sehr gut gemacht. Da kamen halt so einige Interviews, FAZ und halt sehr, sehr große Artikel. Und dann kamen auf einmal die Fernsehsendungen, die dann gesagt haben, okay, wir wollen dich auch haben und WDR und dann wollten auf einmal die Buchhändler das dann doch haben. Haben gesagt, boah, wir wollen es ja doch haben. Irgendwie ist das doch geil. Ne?
Und du so, nee, jetzt ist das nicht mehr da.
Nee, jetzt ist es nicht mehr da. Also es gab auch kein Taschenbuch davon. Also es hat sich ganz gut verkauft. Aber irgendwann war halt, ja, der Bedarf gedeckt. Die Behindertengemeinde hat dann sich eingedeckt mit diesem Buch.
Es gibt ja, wie gesagt, auch, ich habe das auch gelesen. Sehr gerne gelesen.
Ja, ich fand es auch gut. Also ich fand es gut irgendwie zu der Zeit. Man hätte es ein bisschen anders aufziehen müssen, also jetzt im Nachklapp. Dann wäre es das sicherlich irgendwie ein größerer Erfolg noch geworden. Aber ja, da waren ja auch so die Facebook-Geschichte war da noch nicht so durch und Instagram war da noch nicht so auf dem Höhepunkt. Und TikTok und alles, was man jetzt irgendwie so hätte machen können, Twitter, das war da irgendwie 2012, war es, glaube ich, noch nicht so auf dem Höhepunkt. Also jetzt sieht es anders aus. Jetzt könnte man eine andere Geschichte draus machen, glaube ich.
Ja. Ja, weißt du, es ist ja immer wieder ein Neuanfang und immer wieder ein Probieren und Schauen und immer wieder auch merken, ach, das hätte ich besser machen können. Aber das weiß man immer im Nachhinein auch. Was ich immer wieder weiß im Nachhinein, den ganzen Stress hättest du dir auch sparen können. Das ist so meine Erkenntnis der letzten Jahre für mich so. Hat das irgendjemand gemerkt, dass du 2 Wochen nicht gearbeitet hast? Nein. Hättest du dir auch sparen können, diesen Stress. Ja, ist so.
Du hast ja den Stress gehabt.
Ja, eben mancher. Also, dass ich mache mir immer so einen Kopf von, wie sieht das aus, wie kommt das an, verstehen das die Leute, bla 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 bla. Und am Ende merke ich, das hat niemand interessiert, so ein Scheiß. Ja.
Ja, das hat mich persönlich irgendwie bei meiner Kunst, wenn ich das irgendwie so gemacht habe, hat mich das irgendwie nie interessiert. Also es hat mich eigentlich nie interessiert. Ich habe das erstmal gemacht und das war erstmal nur für mich. Irgendwie, natürlich ist es geil, wenn sowas ankommt und wenn sowas,
ja, klar.
Wenn die Leute gutieren und sagen, wow, wie schön ist das denn irgendwie und es war toll und es hat mir Spaß gemacht. Aber es ist erstmal irgendwie, alles, was ich lustig finde, ist erstmal gut. Und alles, was ich als Kunst empfinde, das ist erstmal gut. Also ich bin erstmal mein erster Gralshüter.
Ne? Ja.
Wenn das irgendwie über die Schwelle geht, dann ist das erstmal gut. Das kann ich auch einfach nur so empfehlen. So
wie gehst du eigentlich mit Kritik um, wenn jemand zu dir sagt, also das kennst du ja bestimmt, dass jemand zu dir sagt, das hättest du echt besser machen können, diesen Gag, oder hättest du ein bisschen kürzer ziehen können oder wie auch immer.
Wie? Ja, wenn mir das einer sagt, dann sage ich, ja, dann verpiss dich mal. Interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ja wie Facebook, ne, irgendwie, wo die Leute irgendwie dann sagen, irgendwie, oh, das hättest du besser machen können oder da muss was besser sein. Wenn mir 10 bestimmte Leute oder 10 Leute unabhängig voneinander sagen, diese Szene ist nicht gut, da musst du ran, diese Szene ist nicht gut, da musst du ran. Und wenn da 10-mal gesagt wird, dann sage ich natürlich, klar, da muss ich ran irgendwie. Aber wenn mir das einer sagt oder 2 sagen, ja, dann stürzt die deutsche Eiche doch nicht irgendwie, wenn sich irgendjemand dran kratzt. Also das, da habe ich mir so ein dickes Fell angeschafft. Also das gibt's nicht. Also es gibt
ja, super.
Geht nicht, ne, irgendwie. Und Kritik ist halt, weiß ich nicht, du kriegst die ja auch direkt. Ne? Die Kritik kriegst du ja auch direkt. Ich hatte vor kurzem einen Auftritt vor 800 Leuten. Und das war halt ein Saal und der war proppevoll. Und es waren halt Leute, die so eine Vormiete hatten, also so eine Kabarett-Vormiete. Du weißt also nicht, was kommt. Also die haben so ein Abo, so ein Kabarett-Abo. Die bekommen 6 Komiker für diese Stadthalle.
Wo gibt es das denn?
Überall gibt es das. Überall in jeder Stadt gibt es das eigentlich. Dass man so ein Kabarett-Abo kaufen kann. Und,
kenn ich gar nicht.
Also, dass das angeboten wird. Und das war auch da der Fall. Und es waren 800 Leute da. Und in der Pause sind dann irgendwie 400 Leute unter Absingen schmutziger Lieder, haben dann den Saal verlassen. Und dann hatte ich halt noch irgendwie die Hälfte des Saals da.
Oh.
Ja, damit muss halt klarkommen. Ne? Ist halt irgendwie dieses Thema, ist halt nicht everybody's darling. Ne? Und da können halt viele Leute nicht mit... Ja, wenn sie sich nicht damit beschäftigen, können sie sich halt damit vielleicht nicht anfreunden und sehen sich halt auch selber ertappt in ihrer Berührungsangst, in ihrer,
aber so ein bisschen aushalten muss man doch können, oder?
Ich weiß es nicht. Also irgendwie schaffen das einige Leute nicht. Ne? Besonders bei der Thematik Behinderung schaffen die das nicht. Ne? Also da geht das dann auch zu tief. Da ist die Erkenntnis dann vielleicht auch zu tief, ne, die man hat, die getroffen werden.
Ja, wahrscheinlich.
Wird dir auch passieren, ne, dass die Leute dann irgendwie sagen, aber es wird sich ja nicht nur irgendwie, es wird sich kaum um die Thematik Behinderung drehen bei dir dann in dem Buch, oder?
Ja, kaum. Also das ist, darauf bin ich tatsächlich für mich persönlich stolz, weil ich eben so in dieser Schublade war.
Ja.
Und dass ich wirklich mich ausgestrampelt habe. Und deswegen, ich bin tatsächlich gespannt, wie es sein wird, weil es geht eher um Krisen, und eine Krise hat nicht immer nur was mit Behinderung zu tun. Sie, weißt du, ich bin aus Kasachstan emigriert, das war meine erste Krise. So, ne?
Verständlich.
Ja, ist so, wenn du, weiß nicht, ich durfte mein einziges gelbes Kleid nicht mitnehmen. Und dann kommst du her als kleines Mädchen, kannst die Sprache nicht und hast dein Kleid auch noch nicht an. Also das ist eine Krise für ein Mädchen, für ein kleines Mädchen. Und also ich schreibe schon auch mit Humor und mit Sanftheit und mit Leichtigkeit. Und aber ich bin gespannt, wenn die Leute mich dann vielleicht in die Talkshows einladen oder woanders sehen, ob sie mich wieder in diese Schublade reinstecken wollen werden und ich dann sagen werde, nein, mache ich nicht. Oder wie es so sich entwickeln wird. Also ich bin gespannt.
Ja, es ist ja irgendwie so ein Marketing-Tool ist es natürlich schon, ne?
Ach
Irgendwie, da muss
klar.
man natürlich ganz klar sagen.
Muss
Ne? Irgendwie.
man auch sagen. Wir haben, also andere ackern sich ab, um irgendwie aufzufallen. Wir haben da Glück.
Ja, aber es ist kein Karrierekick, ne? Also dem muss
Nee.
man sich natürlich auch irgendwie ganz
Ja.
klar entgegenstellen, indem man sagt, irgendwie, also eine Behinderung ist kein Karrierekick, sondern eigentlich ist es ein, ja, ein kleiner Anblick der Aufmerksamkeit und dann ist es aber doch dann schon wieder irgendwie ein Karrierekiller. Also wie gesagt, also wer, hab's ja schon gerade einmal gesagt, wer in die Medien geht zum Beispiel, muss einem ganz klar sein, dass es schon ein Karrierekiller ist.
Ja, total.
Du bekommst keine Angebote irgendwie außerhalb dieser Richtung. Ne? Also wenn ich irgendwo spiele, oder wenn ich ein Angebot bekomme, dann dreht sich das eigentlich nur um die Thematik Behinderung. So. Aber es ist auch, wenn ich eingeladen werde oder so, dann lenke ich das auch immer. Also so wie bei Stromberg zum Beispiel in dieser einen Folge, in der ich mitgespielt habe, das ja für viele das Highlight von Stromberg ist,
Warte,
weil es so eine absurde.
was hast du da noch mal gemacht? Ich habe Stromberg ja geguckt.
Ich habe die Rolle des Gernot Graf gespielt in der vierten Staffel.
Ja.
Und da bin ich als Aushilfe, komme ich halt ins Büro, ins Hauptbüro. Und ich habe Stromberg immer geguckt, ne, irgendwie die ersten zwei Staffeln.
Ich auch, ich liebe
Und
ihn.
dann habe ich gedacht, ja, hör mal, warum spiele ich da eigentlich nicht mit? Das ist ja total, das ist ja irgendwie, das ist mein Humor und das ist meine Lieblingssendung. Und dann habe ich halt angerufen oder den Chefautor, den Ralf Hussmann, angemailt. Und habe ihm gesagt, hör mal, Ralf, irgendwie, es wäre doch mal irgendwie eine Option, mich da einzubauen. Und da hat er gesagt, ja, eigentlich hast du auch recht, Martin. Also das ist ja irgendwie eigentlich eine Steilvorlage. Und dann habe ich halt ein Casting gemacht und ja, dann hat sich halt hinterher herausgestellt, Casting ist gut gelaufen und ja, ich wäre bei der vierten Staffel wäre ich dabei. Und da habe ich ihm gesagt, irgendwie Ralf, ist aber klar, ich möchte ein totales Arschloch spielen. Also wenn ich diese Rolle mache, bitte nur ein totales Arschloch. Und da hat Ralf gesagt, irgendwie ja, genau, wir wollen auch, dass du ein totales Arschloch bist. Und diese Folge ist einfach, ja, es ist einfach eine tolle Folge geworden und ich werde da ja natürlich andauernd auch noch drauf angesprochen. Also die ganzen Strombergisten, die ganzen Fans irgendwie sind jetzt irgendwie, ist 10 Jahre jetzt her, aber ich werde natürlich andauernd noch drauf angesprochen.
Das muss ich mir mal nochmal angucken, weil irgendwie klingelt da was, aber Stromberg ist auch einfach echt, echt lange, auch irgendwie lange her. Aber ich hab das durchgeguckt und ich erinnere mich auch an irgendwas, das ich da gesehen habe, aber ich die Details, das gucke ich mir echt nochmal an.
Staffel 4, Folge 7.
Stromberg, das müsste eigentlich mal wieder aufgegriffen werden, weißt du? Das war doch geil, so Stromberg im Homeoffice oder so. Das wäre doch
Genau.
witzig, ne?
Stromberg in Finnsdorf, irgendwie in dieser
Ja.
abgetakelten, abgehalfterten, ja, Filiale.
Ja. Total.
Nee, das war toll. Also es ist einfach, ja, und wenn halt gerufen wirst, dann in diesem Schauspielbereich, da geht es eigentlich um die Thematik Behinderung. Aber man wird halt relativ selten gerufen, das ist klar.
Ja. Also ja, die Caroline Kebikus kennst du ja auch, habe ich gesehen.
Ja, ja, das war auch schön.
Das war sehr witzig.
Das war herrlich und das hat Spaß gemacht, besonders weil der Kollege, der halt da Regie geführt hat, der Thilo Gose-Johann, mit dem habe ich ja schon halt oft Sachen gemacht halt im Comedy-Bereich. Also diese Folgen damals irgendwie 2006, 2007, Paracomedy, halt versteckte Kamera mit
Behinderten. Ja, ey, da habe ich mich auch beworben damals.
Ja, Mensch.
Ey, die haben mich nicht genommen, da war ich aber auch
noch. Hätte doch klappen können.
Da war ich aber echt jung. Ah, geil.
Ja, dann habe ich das ja nochmal neu aufgelegt für die Aktion Mensch und da haben wir das auch nochmal ganz neu gemacht.
Ja, hätte ich gut, ne? Spaß gemacht. Ja, ich meine, zum Thema Medien, wir kommen ja schon gleich zum Ende des Gesprächs, wir sprechen schon seit einer Stunde. Ich wollte ja so gerne bei Shopping Queen mitmachen, aber ich habe keinen Bock, shoppen zu gehen, das brauche ich nicht. Aber weißt du, ich wollte mit Guido hier ein bisschen so rumquatschen, ne?
Ja.
Ich wollte die Ladies bewerten und rumalbern so.
Ja.
Dann haben die die ganze Zeit abgelehnt. Und dann,
ja.
Ich habe aber immer wieder versucht, ich habe jemanden auch mal von RTL kennengelernt und so. Und dann haben die halt gesagt, Mann, das fängt schon damit an, dass der Bus nicht barrierefrei ist. Ich habe gesagt, kein Problem, ich gebe euch mein Auto.
Und?
Dann haben die gesagt, ja, aber das Studio, ja, aber die Umkleidekabine. Habe ich gesagt, genau das, genau darüber können wir sprechen dann in der Sendung. Nee, das ist uns ein bisschen zu heavy. Das ist nicht heavy, das ist Realität. Die Realität ist heavy.
Ja, ist halt heile Welt, ne? Irgendwie, die nicht gestört werden soll.
Ja,
so muss ich sagen. Genauso wie, weiß ich nicht, wie die Politik halt sagt, irgendwie komm, hier kriegst du Geld, liebe Organisationen, hier habt ihr Geld, irgendwie kümmert euch drum, aber wir drehen uns da mal schnell um und haben euch ja das Geld gegeben und ihr kümmert euch dann, bitte.
Mhm, ja, genau.
So Kümmerer hat man dann halt, ne, die aber nicht fortschrittlich sind, sondern die einfach nur den Status quo versuchen zu erhalten, ne, für sich meistens.
Ja. Adin, was möchtest du gerne den Menschen noch mitteilen, die uns jetzt gerade zuhören?
Ja, ich möchte einfach Mut machen. Ne? Mut machen und sagen, irgendwie, wenn du in diesen Bereich, also ich kann ja nur von meinem Medienbereich sprechen, wenn du da reingehen möchtest, dann tu das bitte. Dann tu das bitte und sei aber stark. Ne? Sei stark und sei dir einfach im Klaren, dass es nicht irgendwie Wetten, dass wird und dass es nicht irgendwie die Moderation von, weiß ich nicht, der Tagesschau wird, sondern es wird eine Richtung kleiner werden. Aber vielleicht kannst du ja irgendwie die Schneise, die ich vielleicht so ein bisschen gehauen habe, irgendwie vielleicht kannst du da ja weitergehen und kannst mal schauen, was vielleicht doch noch geht und was vielleicht ja weitergeht. Also, trau dich einfach, mach das einfach und fühl dich gut. Ne? Also ich zum Beispiel irgendwie, ich fand mich immer, also seit meiner Geburt fand ich mich immer geil. Hört sich jetzt vielleicht doof an,
nee.
Aber und hört sich vielleicht irgendwie, aber ich habe mich immer akzeptiert. Ich habe das immer gesehen und ich fand mich immer gut, so wie ich bin. Also ich fand mich nie schlecht, ich fand mich nie im falschen Körper.
Oh, das ist schön.
Ich fand mich nie falsch am Platz, sondern irgendwie, ich fand mich immer, so wie ich bin, fand ich mich einfach gut. Oh, und ich sage einfach lieber, anstatt ich finde mich gut, ich fand mich geil. Das kommt dann irgendwie noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen überzeugter noch rüber. Und vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also ich fand mich immer gut und findet euch einfach gut. Findet euch gut und findet euch, lasst euch nicht belabern, lasst euch nicht bequatschen, dass ihr irgendwie nicht stimmt und dass ihr nicht richtig seid, sondern irgendwie, ihr seid gut.
Ja, cool. Danke.
Ja, danke dir.
Dankeschön, du.
Sehr informativ. Und
Ja,
ja, ich
ich
kann dir
bin.
nur sagen, also irgendwie, du bist einfach irgendwie gut, wie du bist, auf jeden Fall. Irgendwie, du warst immer irgendwie, als wir zusammen auf der Bühne waren, da hast du ja am Anfang von gesprochen. Wir beide haben irgendwie auf der Bühne das Ding gerockt. Ne? Irgendwie, wir beide waren das einfach. Ne? Und ich habe dich auch beim TED-Talk gesehen. Natürlich auf YouTube, ne, irgendwie klar. Und das ist einfach eine inspirierende Geschichte und da musst du weitermachen und du bist einfach, ja, du bist einfach schon irre weit. Ne? Und jetzt irgendwie raus auf die Bühne, irgendwie als Speakerin und hau das Buch raus und dann geht's ab in die Talkshows und dann, ja, wüsste ich nicht, was dich jetzt aufhalten sollte.
Ich hab mich nicht immer gut gefühlt, aber insgeheim wusste ich immer, dass ich gut bin. Das
Absolut,
war,
ja.
ja,
Wusste
weißt du,
ich auch.
ich hab schon Momente gehabt, wo ich dachte, ich bin hässlich, ich bin schlecht. Aber ganz, ganz tief in mir habe ich immer gedacht, ich glaube, da kommt noch was. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das aus mir rauszulassen und die Energie freizugeben, weil sonst, wozu leben wir denn, Mensch, wenn wir das nicht einfach machen?
Richtig. Und
Ich
du hast ja
weiß
gerade auch selber gesagt, irgendwie tief in dir drin wusstest du einfach, dass du gut bist.
ja.
Ne? Irgendwie und das ist es ja einfach. Ne? Irgendwie das ist, und ich habe das rausgelassen irgendwie durch die Bühne. Und da kam auch so viel Bestätigung. Ja klar, bist du gut. Und du bist
Ja.
geil. Und du bist attraktiv. Und du kannst Leute zum Lachen bringen irgendwie. Und das ist es einfach. Ne? Irgendwie, also du weißt es ja. Du weißt es ja und also als ich dich gesehen habe, wusste ich das sowieso. Also das war mir klar. Also das da ja ist, da brauchte ich gar nicht mehr viel. Ne? Irgendwie mit deiner Modesache und so was, die du gemacht hast mit Anders Stark und
Ja.
mit deiner inklusiven Mode irgendwie. Ja, hallo, irgendwie das mit deinem Auftreten. Also irgendwie ja, du bist überzeugend. Ne? Und
Ja,
du bist
danke. Ja, weißt du, das Ding ist, ach, jetzt komme ich schon wieder nicht zum Ende, aber das muss ich jetzt auch noch sagen. Das ist ja eben dieses Ding, diese Kluft zwischen, wie man wahrgenommen wird und wie man sich dann fühlt. Und es gibt so viele Menschen, wo bei denen ich denke, was ist dein Problem? Oder die bei mir auch denken, so, aber was ist denn dein Problem? Also, ist doch alles gut. Hast eine geile Bude, siehst gut aus, bist schlau, was ist los? Und man sitzt dann da und sagt, ich weiß es nicht, ich fühle mich aber schlecht, ich fühle mich aber schlecht. Und es gibt einfach so viele Menschen, die genau so vor mir auch sitzen. Ich arbeite ja inzwischen als Coach auch und dann sitzt vor mir ein super Typ, super attraktiv, Hammer, alles top, hochintelligent und sagt, ich weiß nicht, ob ich gut bin. Hä? Wie? Keine Ahnung, ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Weißt du,
Ja,
und
das
das.
sieht sie ja einfach. Das ist ja irgendwie schon analog. Irgendwie sieht man dann ja irgendwie, der ist attraktiv, der ist schön, der ist intelligent, der ist
Ja.
reich, hat eine super Bude vielleicht irgendwie und fühlt sich ja trotzdem scheiße.
Ja.
Ne? Also, es ist, der Mensch ist halt so, wie er ist. Ne? Irgendwie, und du hast gewusst irgendwie von Anfang an eigentlich, in dir ist was und du bist gut, so wie du bist. Und ich auch. Und er hat das vielleicht nie gespürt. Ne? Deswegen ist es jetzt gerade bei dir irgendwie und will das vielleicht auch rauskitzeln.
Ja, das Leben, das ruft. Also, warte. Bis dann.
Ja,
Ich
das
hoffe
ruft.
wirklich, wir sehen uns irgendwann live. Wer weiß, vielleicht organisieren wir mal was zusammen, moderieren irgendwas zusammen, quatschen die Leute dicht.
Ja, gerne, ne? Also irgendwie, also ich bin immer für so eine Cross-Geschichte bin ich immer zu haben, ne? Vor allen Dingen mit Leuten, wo ich Bock drauf habe, ne? Also nicht mit Ernsthaftigkeit und also schon mit Ernsthaftigkeit, irgendwie ganz, ganz
Aber mit
natürlich Ernsthaftigkeit,
Leichtigkeit,
aber auch
ja,
mit
klar.
Leichtigkeit dabei, ne? Und nicht
Ja.
die einfach nur immer nur sitzen und anfangen zu weinen und zu sagen, es ist alles schlecht und mir geht's schlecht und wir können nichts ändern und so.
Ja,
Nein.
klar.
Schwachsinn.
Nein, nein, wir wollen was, wir wissen ja, wir können was ändern und wir ändern dann auch. Aber erstmal warten wir diese blöde Pandemie mal durch und ab. Und dann sehen wir, bist du eigentlich mal im Norden mit deinen Auftritten?
Ach, bestimmt, ne? Also irgendwie, also ich bin ja überall, aber im Moment kann ich gar nichts sagen, ne? Also im
Ja, ich
Moment ist
weiß.
alles irgendwie weggebrochen. Im
Ja.
Moment sind, weiß ich nicht, ich hatte ja das beste Jahr eigentlich vor mir. 2020 wäre ein Granatenjahr gewesen und dann sind mir irgendwie, naja, schon im hohen zweistelligen Bereich die Auftritte weggebrochen.
Ja.
Und jetzt bucht ja auch keiner. Es bucht keiner. Es ist keiner weiß irgendwie, wie es weitergeht.
Ja.
Die Normalität wird 22, wird erst wieder irgendwie einschlagen. Und dann bin ich aber trotzdem noch jung und attraktiv.
Na
Und dann gehen wir trotzdem
klar.
auf die Bühne.
Ey, dann geht's erst richtig los. Das sage ich mir immer wieder. Ich habe ja bald Geburtstag und immer an meinem Geburtstag denke ich, geil, du bist schon wieder so gewachsen, ey, es geht weiter, es geht geil weiter. Wirklich. Und jedes Mal denke ich, oh, es wird immer besser eigentlich. Ich weiß gar
Ja, und
nicht.
das ist doch cool, oder? Wenn du jetzt
Ja, es ist
irgendwie
richtig
denkst,
geil.
irgendwie es wird besser, es kommen noch bessere Sachen irgendwie. Also bist du genau irgendwie auf dem absolut richtigen Weg.
Ja, eben. Wer
Drücke ich
weiß, bis
dir alle
dahin
Daumen.
sagst du vielleicht, sprichst du eher über, keine Ahnung, Forstwirtschaft oder
Gerne. Also wir können jetzt gerne noch über Forstwirtschaft
so.
reden.
Nein, 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 nein. Also,
Nein,
ich
es
habe
muss nicht
ein.
das Thema bleiben, ne, irgendwie. Also im Moment, es gibt viel zu tun in dem Bereich und im Moment bin ich halt künstlerisch damit doch im Reinen, ne, irgendwie mit dieser Geschichte. Und ich liebe das im Moment, was ich mache, auf die Bühne zu gehen und mit diesem Thema relativ viele Leute anzusprechen, auch zu verstören und mitzunehmen, aber auch.
Ja.
Und ich mache ja auch Sachen, wo die Leute halt was die Leute nicht verstehen. Ich habe jetzt zwei Clips gemacht, irgendwie auf YouTube, die sind wirklich klasse. Also das ist wirklich einer meiner absoluten Favorites. Was sich auf YouTube kann man die sich halt angucken, wie
Habe
man
ich
Behinderte halt
gesehen.
richtig anglotzt und wie man Behinderte richtig beschimpft. Das
Ja,
sind so
habe ich
zwei
gesehen.
absoluten Favorites. Und so funktioniert es einfach nur. So funktioniert für mich persönlich, das ist irgendwie mein Ansatz, wie Inklusion halt richtig funktioniert.
Ja.
Als Arschloch darzustellen und sich selber irgendwie als nicht als liebes, nettes Wesen darzustellen, sondern sich selber irgendwie darzustellen, wie die Menschheit halt ein Großteil leider auch ist. Also.
Martin, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir kommen nicht zum Ende.
Nee, aber jetzt sind wir da.
Ja,
Anastasia, ich
jetzt.
drücke dir alle Daumen, die ich habe. Irgendwie
Danke.
fürs Buch. Das wird geil. Und wir machen dann 2022, wenn irgendwie sich dieser Mist einfach wieder verzogen hat. Dann machen wir das zusammen.
Ja, hätte ich echt Lust. Also bis dann.
Ich freue mich. Tschüss, Anastasia.
Tschüss du, mach's gut.
Tschüss.
Ciao.